ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Wir fangen mal an mit dem Wirtschaftsmann Bernd Beetz in SWR 1 Leute. Als Unternehmer haben Sie große Marken wieder in die Erfolgsspur gebracht. Sie sollen nach Ihrem BWL-Studium in Mannheim bereits 4 Jobangebote gehabt haben. Ist das schon Erfolg?
Ja, also ich habe das damals als Erfolg empfunden. Und es hat mir einen guten Start gegeben.
Wie definieren Sie grundsätzlich Erfolg? Also bei all dem, was Sie als Unternehmer geschafft haben, wo setzt Erfolg an? Also was ist für Sie Erfolg?
Erfolg ist, wenn man Ziele, die man sich setzt, erreicht. Und daraus auch eine Grundzufriedenheit mit sich selbst erreicht. Das ist auch im Sport so, in der Wirtschaft ist es eben so. Man hat immer Ziele, man nimmt sich was vor, man legt sich einen Plan zurecht, wie man ihn erreichen kann. Und wenn man dann erreicht, ist das Erfolg und das gibt auch das Feedback ist das Erfolgsgefühl.
Sind Sie ein Mensch, der alles gerne schon vorgeplant hat oder leben Sie auch aus dem Bauch heraus?
Also Plan ist schon sehr wichtig für mich. Also ich gehe Dinge an, wo ich mir zutraue, einen kompetenten Plan entwickeln zu können. Mhm. Den habe ich nicht vorher, den entwickle ich in der Phase. Auch sehr viel mit den Leuten, die da sind. Weil es immer so ist, dass man viel Substanz findet, auch bei nicht erfolgreichen Unternehmen, ist viel Substanz da, vor allem in den Mitarbeitern, um die auszuschöpfen, ist eine ganz wichtige Sache.
Sie sagen, ich lebe einen Traum und habe unheimlich viel Glück gehabt, instinktiv meistens die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. Ist das ein Talent oder kann ich das lernen?
Ich wusste gar nicht, dass ich es gesagt habe. Aber
das habe ich aus dem Interview rausgeschrieben. Klingt gut, ne?
Klingt gut. Ja, also es gibt immer so Konstellationen, die sich einem eröffnen. Und da gibt es eine rationale Dimension und eine emotionale Dimension. Und ich glaube, die Kombination, auf die kommt es an. Und ich glaube, da war ich immer recht gut, die richtige Richtung einzuschlagen.
Das heißt, das Können ist dann halt auch das, sich nicht zu sehr von einer Seite leiten zu lassen, von den Emotionen zum Beispiel?
Ja, also es muss beides zusammenpassen. Also zum Beispiel nach dem Studium war für mich klar, ich wollte unbedingt international arbeiten. Ich wollte also nicht in Deutschland arbeiten. Ich wollte da und habe mal die Firma ausgesucht, die mir das Commitment gegeben hat, international zu arbeiten.
Das war Procter & Gamble. Ich habe ein Sprichwort rausgeschrieben, was so auch so ein bisschen passt. Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein. Ist das bei Ihnen so? Tun Sie das, was Sie tun, immer gerne?
Ja.
Oder sind da auch manchmal so richtige harte Jobs dabei, die zäh sind?
Die sind schon dabei. Also zum Beispiel, Procter & Gamble hat mich nach Türkei geschickt. Das war damals für den Chairman von Procter & Gamble, das Vietnam von Procter & Gamble, weil wir da 50% des Umsatzes in Cash verloren haben. Inflation, Hyperinflation. Natürlich war das schwierig. Natürlich war mir klar, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist. Aber ich habe das angenommen und es war sehr hart, aber auch sehr befriedigend, weil man weiß, das ist eine Riesenaufgabe. Da will keiner so richtig ran. Und wenn du das schaffst, da hast du eine gute Hürde genommen. Also das geht auch schon zusammen.
Befriedigend aber dann auch nur, wenn es wirklich klappt.
Ja.
Ja. Jetzt werden Sie im nächsten Monat 75 Jahre alt. So Ruhestand, kennen Sie den oder brauchen Sie den nicht?
Dann gibt's nicht.
Okay. Das heißt, es geht immer weiter?
Immer weiter.
Aber Sie mögen ja wahrscheinlich auch das Leben. Sie lieben ja das Leben auch so ein bisschen.
Ich lebe auch. Also ich sehe, also das ist.
Leben Sie mehr als noch in den Zeiten direkt nach dem Studium? Oder haben Sie es immer irgendwie ganz gut hingekriegt, dass beides ging?
Ich habe immer das ganz gut hingekriegt. Ich habe das immer so ganz gut hingekriegt. Ich weiß, als ich in Paris verabschiedet wurde, gab es so eine Tradition, immer so eine Clip zu machen über die Person. Und da haben die Leute mir einen Clip gemacht, wo ich als um 6 Uhr in den Ausgang ging. Und dann kam noch einer, Bernd, du musst was unterschreiben. Und ich musste dann meinen Mantel öffnen. Und da fielen dann raus Tennisschläger, Tauchzeug und so weiter.
Okay, also das...
Also das habe ich, glaube ich, immer sehr gut. Die Balance habe ich immer sehr gut hinbekommen. Und das hat mir auch viel Freude gemacht.
Und das ist auch wichtig in Ihrem Leben, dass Sie die Balance haben?
Ganz wichtig.
Vielleicht mal so der erste Tipp schon am Rande. Sie sind auch als Sanierer im Einsatz. Seit etwas mehr als einem Jahr als Mitinhaber der Galeria Kaufhauskette. Warum haben Sie dieses Projekt angenommen, wo sich vorher schon einige die Zähne dran ausgebissen haben?
Also Galeria war mir immer wichtig. Ich habe die auch als Jugendlicher immer, war Teil meines Lebens. Und ich glaube wirklich, dass die Galeria Teil also auch der deutschen Lebenskultur ist. Und es war wichtig, einen Beitrag zu leisten, das erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und das war mir wichtig. Und ich glaube auch, dass es eine echte Chance für mich als Investor ist, das gut in Zukunft zu führen. Natürlich, das ist keine einfache Sache. Wir waren auch die Einzigen, die für Galeria geboten haben und das als Ganzes weiterführen wollten und gemacht haben. Wir hatten ein Commitment für 72 Standorte. Wir haben dann 83 weitergeführt und sind sehr, sehr optimistisch, dass wir das gut in die Zukunft führen können.
Wie nah sind Sie denn da eigentlich dran? Also wie viel Arbeitszeit am Tag geht da rein?
Ich bin da schon sehr nah dran. Und natürlich ist das Management-Team. Aber wir führen das sehr kollektiv und ich weiß genau, was passiert.
Sie gehen auch durch die einzelnen Häuser?
Natürlich.
Weiß man dann immer, wer Sie sind?
Mittlerweile ja.
Also ist Ihnen das wichtig oder sagen Sie, ach, ich gehe da auch gerne mal hin, ohne dass ich erkannt werde?
Das versuche ich natürlich. Ich gehe gerne shoppen, ich gucke mal gerne an, was im Geschäft läuft, was nicht läuft. Aber ich werde dann relativ schnell erkannt.
Sie haben es gerade schon gesagt, mehr Filialen mittlerweile von Galeria als bei Ihrer Übernahme. Alle Häuser sollen schwarze Zahlen schreiben. Trotzdem, aufgrund der Altlasten, gab es im vergangenen Geschäftsjahr rund 100 Millionen Verlust. Und Sie meinten im April, dass Sie so den Erwartungen hinterher seien. Sind Sie da auch besonders ungeduldig?
Ungeduld ist relativ. Wir haben uns klare Ziele gesetzt, die verfolgen wir. Und in der Zielverfolgung, glaube ich, bin ich relativ geduldig. Nun ist es eben so, dass wir haben eine sehr, sehr pessimistische Konsumstimmung generell in Deutschland. Und noch kommt dazu, dass generell der Einzelhandel ist extrem eine Defensive. Und da in diesem Umfeld bewegen wir uns. Und das ist ein Problem. Und das wird natürlich verstärkt dadurch, dass generell die Innenstädte ein Problem haben und wir sehr gekoppelt sind an, wie erfolgreich wir die Innenstädte weiter gestalten können. Und dann haben wir ein weiteres Problem in der im Einzelhandel. Ich wollte Sie wissen, dass wir so ein Schlupfloch haben, dass täglich, glaube ich, circa 1 Million von chinesischen Paketen direkt eingeflogen wird aus China.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Also es ist ein Wahnsinn, Ich glaube, das sind mittlerweile 3-4 Milliarden, die da praktisch durch ein Schlupfloch, ohne getestet zu werden, geprüft zu werden, einfach in den Markt reinschießen. Ich übertreibe es noch ein bisschen. Sie haben den Einzelhandel, der fest im Würgegriff der deutschen Bürokratie ist, mit allem, was Vorschriften und Mindestlohn und so weiter und so fort. Dann hast du chinesische Anbieter, die sich darum überhaupt nicht scheren und einfach da Milliarden reinschießen. Das ist schon eine relativ unfaire Konstellation.
Haben Sie das unterschätzt?
Diesen Bereich habe ich unterschätzt. Also das war mir nicht so klar, dass so viele Pakete da täglich da reinkommen. Das war ein bisschen unterschätzt, muss man zugeben.
Jetzt achten Sie mit Sicherheit besonders auf die Zahlen, aber zu den Galeria-Kaufhäusern gehören natürlich auch ganz viele Menschen, die da arbeiten. Sie haben gesagt, Hierarchien haben Sie erst einmal abgebaut. In der Zentrale, glaube ich, wurde rund die Hälfte der Stellen gestrichen. Denken Sie dann mehr in Zahlen als in Menschen?
Wir versuchen beides zu denken. Klar war natürlich, dass dass man die gesamte Overhead-Last anpassen muss. Das geht aber auch zusammen mit der Effizienz. Ich glaube, man kann mit fairer Weise sagen, die Effizienz in der alten Galeria war nicht besonders hoch. Und die versuchen wir eben herzustellen. Deswegen auch der Abbau, deswegen auch der Versuch, konzentrierter zu arbeiten und die Organisation entsprechend anzupassen.
Wenn Sie sagen, Sie sind hinter den Erwartungen momentan ein wenig her, welche nächsten Ziele haben Sie sich gesteckt?
Also wir bleiben bei unserem Ziel, also wollen unser Ziel erreichen, Sie haben es gesagt. Wir haben letztes Jahr 100 Millionen Minus gehabt, die wir wollen mit einem deutlichen Plus dieses Jahr abschließen.
Misserfolg kennen Sie nur von anderen oder haben Sie auch selbst erlebt?
Also größere Misserfolge sind wir erspart geblieben. Wenn ich sie habe, habe ich sie gerne als solche nicht in Erinnerung oder zumindest sind es als Erfahrung verdrängt, abgespeichert worden und dann ins Positive umgemünzt worden. Aber nein, also kann mich an das kann ich.
Ja, das ist ja dann auch eine Frage des Umgangs damit, ne? Also dass man, wie heißt es dann immer so schön, wenn man mal hinfällt, wichtig wieder aufzustehen und weiterzugehen. Wir hatten eben die Definition von Erfolg. Wo fängt Misserfolg an für Sie, wenn Sie sagen, wenn man sich ein Ziel setzt und das eben nicht erreicht im ersten Anlauf?
Also ich versuche immer so Ziele zu setzen, um sie zu erreichen. Aber wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, ich komme nahe dran, ist es für mich kein Misserfolg. Erfolg ermisst sich daran, dass man eben, sag mal, das, was man sich, sag mal, systematisch vorstellt, auch erreicht. Wenn man es dann nicht ganz schafft, okay, fein, aber man hat ein gewisses Rhythmus erreicht, eine gewisse Zielerreichung erreicht und dann ist es auch okay.
Wenn es heißt, die Galeria-Übernahme sei ein Himmelfahrtskommando, lässt Sie sowas kalt oder sagen Sie, so jetzt erst recht?
Also ich, das höre ich, habe ich sehr oft gehört, aber man trifft ja seine Entscheidungen nicht auf Echos von außen, sondern für sich selbst. Und ich habe mir das genau angeschaut und habe dann eine Chance gesehen und habe die wahrgenommen. Was dann da von außen heranträgt, ist für mich nicht so relevant.
Also, aber so den Ansporn zu sagen, so den zeige ich jetzt?
Ja, aber also ich habe genug Eigenmotivation, um Dinge so anzugehen, wie ich es mir vorstelle.
Wenn wir beim Beispiel Galeria bleiben, Sie waren von 2018 an für ein Jahr bereits Aufsichtsratsvorsitzender bei Kaufhof. Was hat damals dann nicht geklappt?
Also, man muss die Position beachten. Mhm. Und vielleicht schizophren geantwortet. Diese Erfahrung dort hat mich dann motiviert, ein Kaufangebot zu machen. Weil ich dort gesehen habe, was nicht funktioniert.
Okay.
Da war mir ganz klar, so kann das nicht funktionieren.
Und was, da hatte ich, was war es damals, was nicht funktioniert hat?
Ach, die ganze Governance, die ganze Struktur. Der Aufsichtsrat hat sich mit, also das war deutsche Bürokratie pur. Und das war mir klar, dass das so nicht funktionieren kann. Da habe ich auch die Verkrustung gesehen, auch wie die ganzen Abläufe da sind. Und das hat mich wirklich sagen wir, motiviert zu sagen, okay, wenn ich der Eigentümer bin, kann ich Dinge direkt beeinflussen und anders führen.
Das heißt, Sie haben gesagt, ich gehe als Aufsichtsratsvorsitzender raus, um größer wieder reinzukommen.
Nein, ich habe das damals, also den habe ich nur gemacht. Ich habe, ich bin ja mit Richard Baker schon lange befreundet. Und hat mich damals, das war ein Freundschaftsdienst, ich habe das nur als Freundschaftsdienst gemacht. Er hat gesagt, okay, du bist doch Deutscher, ja, ich bin Deutscher, guck dir das mal an. Und dann bin ich da, da reingegangen, habe ihm auch damals empfohlen, gleich zu verkaufen. Weil es, so wie das da stand, war für mich klar, dass es nicht kein Erfolg sein kann.
Sie sind ein Freund der Kaufhauskultur, haben Sie eben auch gesagt. Gehört ein bisschen dazu zum Shoppingverhalten der Deutschen, zu den Innenstädten. Aber Sie haben eben auch schon deutlich zu verstehen gegeben, dass Sie so ein bisschen unterschätzt haben, dass das, dass der ganze Markt sich natürlich auch verändert hat. Durch Online-Shopping, durch die gleichen Ketten in allen Innenstädten, die man so sieht, dass es so ein bisschen trostloser geworden ist. Wie kann man das aufbrechen?
Also online nicht. Also die chinesische Bedrohung, die habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? Dass sie so massiv ist. Das ist ja erst in den letzten Monaten, hat sich das extrem verschärft. Mhm. Natürlich auch, das muss man auch sehen, das, was China jetzt in USA nicht absetzen kann, wird jetzt hier nach Europa gedrückt. Ne? Da ist ein ganz anderer Warendruck jetzt da, das ist hier abzusetzen. War auch so, glaube ich, also das hatte ich, hat man so nicht absehen können. Es ist ein Kaleidoskop. Auch die Innenstädte. Es ist, Galeria ist auch immer ein Thema der Innenstädte. Mhm. Die, sag mal, Verschlechterung der, ich will es mal, subjektiven Sicherheitswahrnehmung der Konsumenten hat sich verschlechtert. Massiv verschlechtert mit den ganzen Dingen, die da passiert sind. Das ist ein Faktor. Also heute zögern die Leute eher in den öffentlichen Verkehrsmittel oder in die Innenstadt zu gehen. Das ist auch ein Thema für uns.
Das heißt Unsicherheit auf den Straßen.
Unsicherheit. Und es wird manchmal dann auch verstärkt durch die Anblicke in der Innenstadt. Also Sicherheit, Ordnung, also das ist ein Element, was gegen den Einzelhandel geht. Mhm. Das habe ich auch relativ, also so klar nicht gesehen. Und da sind wir auch zusammen mit den Bürgermeistern immer im Versuch, das zu verbessern. Also da hängen wir auch im Gesamtzusammenhang mit dem gesamten Einzelhandel und mit den Städten einfach die Innenstädte attraktiver und lebenswerter zu machen. Wir versuchen das, versuchen mehr Events reinzubringen. Also zum Beispiel heute Abend haben wir eine riesen Vorstellung unseres neuen Waldhof-Trikots in der Galeria in Mannheim. Also bitte alle Mannheimer in die Galeria kommen. Großer Aufschlag, die Mannschaft kommt, wir kommen und stellen das neue Trikot vor. Einfach, sag mal, Events zu kreieren, auch sag mal, interessant zu sein, für Leute zu kommen und um Besuch abzustatten.
Ihre Karriere, das haben Sie auch zugegeben, hatte eigentlich immer so einen Plan, den Sie verfolgt haben. Mal trifft man den exakt, mal liegt man vielleicht einen Tick daneben, aber im zweiten Anlauf klappt es dann. Wer waren denn Ihre Vorbilder als Unternehmer eigentlich?
Also ich hatte keine direkten Vorbilder, aber immer Mentoren. Mhm. Wo ich dann mit Dingen gesehen habe, die besonders gut machen und an denen ich mich dann auch mit orientiert habe.
Die Eltern, was haben die so vorgegeben?
Also von meinem Vater, mein Vater war Ingenieur und war ein durch und durch Ingenieur. Also im sehr positiven Sinne, sehr, sehr organisiert, sehr, also ich habe immer ein tolles Verhältnis gehabt mit meinem Vater, muss ich wirklich sagen. Einfach eine super Kindheit gehabt und so. Aber er war sehr, sehr penibel, sehr organisiert. Und auch von der Schule her, da war schon auch ein Leistungsdruck da. Ne? Mhm. Möglichst schnell Abitur machen, möglichst schnell Studium abschließen, in Beruf gehen und so. Das war die Vorgabe. Und das hat mich auch ein bisschen, glaube ich, mit geprägt. Ne? Aber im Job, ich hatte das Glück, bei Procter & Gamble mit John Pepper jemanden zu haben, der mich gefördert hat, von dem ich mir viel abgeschaut habe. Dann hatte ich die Riesenchance, fast 3 Jahre mit Bernard Arnault zu arbeiten. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Ich werde nicht sein, Bernard, aber die Art und Weise, wie so man arbeitet, das zu beobachten und, sagen wir, für sich selbst aufzunehmen, Schon tolle Sache.
Sie haben in Ihren Jahren auch den heutigen US-Präsidenten Donald Trump kennengelernt. Ist das ein unternehmerisches Vorbild gewesen für Sie?
Direkt nicht, nein. Wir haben uns damals kennengelernt. Er war, damals war er praktisch in erster Linie nur Immobilienunternehmer und war, sag mal, sehr in diesem Apprentice-Mood. Wir haben uns nur kennengelernt, weil wir hatten damals ein Gebäude von ihm gemietet, glaube ich. Und dann kam die Idee von dem Parfum auf. Und da hatte ich so zwei, drei Arbeitsmeetings mit ihm gehabt bezüglich seines Parfums.
Sie wurden zuletzt gefragt, US-Wahl, wenn Sie wahlberechtigt wären, hätten Sie Trump gewählt? Und Sie haben gesagt, ich hätte ihn wohl gewählt. Warum?
Ich glaube, dass er gut ist für Amerika. Ich glaube, dass er eine sehr viel Energie hat. Ich glaube, dass er für Amerika, also Amerika ist ja ein sehr polarisiertes Land. Und sehr, ich habe immer geglaubt, dass er auch in der Lage wäre, vielleicht ein bisschen weniger jetzt, dass er Amerika mit sich selbst wieder versöhnen kann. Weil Amerika ist die Führungsmacht. Wir hängen alle von Amerika ab. Viel mehr, als wir uns eingestehen wollen. Und da habe ich mir schon erhofft, dass er da wirklich Amerika nach vorne bringt und auch indirekt auch die Welt nach vorne bringt.
Jetzt ist er in seiner zweiten Amtszeit schon eine Weile im Einsatz sozusagen. Sind Sie da, höre ich zumindest raus, Sie hätten es sich gerne ein bisschen deutlicher vorgestellt, seinen Weg? Also, dass er das Land vereinen kann?
Ja, also das scheint nie so zu funktionieren. Vielleicht kommt es noch. Aber er macht Fortschritte. Also ich glaube, dass er in Europa zu hämisch gesehen wird. Ich fand das immer ein bisschen fast überheblich, dass sich jeder Kommentator, jeder Frühstücksfernsehen sich über den amerikanischen Präsidenten lustig machen muss. Das muss nicht sein. Also er erreicht Dinge. Wenn er es schafft, den Nahen Osten zu befrieden, ist das ein Riesending. Das hat keiner vorher jemals geschafft. Er hat eben die Kraft Amerikas hinter sich, mit dieser wahnsinnigen auch militärischen Stärke, die er, glaube ich, stärker umsetzt als jeder andere Präsident vorher. Und das kann zu Erfolg führen.
Bernd Beetz ist im Fußball bei Waldhof Mannheim als Präsident aktiv. Ist das schon immer Ihr Verein gewesen?
Ja. Also generell, Sport ist für mich unheimlich wichtig. Und ich glaube auch an die normative Kraft des Sports. Darum ist mir auch die Nachwuchsarbeit unheimlich wichtig. Ich glaube, Sport, wenn man als Jugendlicher aktiv Sport betreibt, egal was es ist, das formt den Charakter, das gibt eine gewisse Struktur im Charakter, eine Zielorientiertheit, die unheimlich wichtig ist. Und das habe ich selbst erlebt. Und ich bin Käferdal aufgewachsen. Ich habe erst ein bisschen versucht, bei den Buben Fußball zu spielen, hatte aber kein Talent. Dann habe ich mich umgepolt auf Rudern, da war ich ein bisschen besser. Aber es ist unheimlich wichtig, jungen Menschen zum Sport zu bringen. Und einen Sport zu geben, der ihnen Freude macht, an dem sie sich messen können und an dem sie wachsen. Ich glaube, dass jeder Jugendliche, der sowas durchläuft, einfach ein besseres Leben hat, mal banal gesagt. Er geht mit dem Leben besser um, er ist wahrscheinlich dann erfolgreicher im Leben, wenn er so im Nachwuchsbereich eine erfolgreiche Sportaktivität gehabt hat. Da kann ich ganz fest dran.
Haben Sie so das erste Waldhof-Mannheim-Erlebnis noch im Kopf für sich?
Oh ja, ich glaube, als mein Trainer mir gesagt hat, dass ich also nicht besonders talentiert bin.
Okay, das ist kein Gutes. Da wundert es ja dann tatsächlich, dass Sie...
Da hat er gesagt, verstehst du, warum du eigentlich Vorstopper spielst? Weil du das Spiel nicht verstehst.
Okay.
Okay, nein, ich habe dann, das war einfach eine Phase und ich habe dann aktiv gerudert und der Rudern hat das dann vollkommen ersetzt.
Das haben Sie gerade so ein bisschen nebenbei erwähnt. Sie waren ein durchaus erfolgreicher Ruderer. Nämlich wie erfolgreich?
Ja, wir haben einige Regatten gewonnen.
Also Sie waren, wenn Sie es nicht rauslassen wollen, mache ich. Sie waren deutscher Jugendmeister im Achter, ja. Und Sie waren Teilnehmer bei Junioren-Weltmeisterschaften.
Ja.
Das schafft ja jetzt auch nicht jeder.
Ne, war eine tolle Phase.
Und Sie waren sozusagen auf dem Sprung, hatten Sie mir gerade noch erzählt, zu Olympischen Spielen.
Ja, wir haben versucht, da ranzukommen, aber da hat es nicht ganz gereicht.
Aber mit dem Achter wäre das natürlich, das ist ja nun mal das Paradeboot im Rudersport.
Ja, Achter ist generell, ich ruder heute noch. Also Achter zu fahren ist eine orgastische Erfahrung.
Sie rudern jetzt aber alleine? Wenn Sie unterwegs sind.
Nein, Achter.
Wirklich, auch immer noch?
Ja, ja.
Okay. Sie haben eben gesagt, der Sport würde im Leben durchaus helfen. Was haben Sie sozusagen aus dem Sport für sich rausgenommen? Dass Sie sagen, ich bin zielstrebiger, konsequenter?
Rhythmus, Disziplin. Wir haben im Ruder zweimal am Tag trainiert. Disziplin. Sich ein Ziel zu setzen, Kameradschaft, mit Leuten zusammen zusammen trainieren und Zeit zu verbringen und sich auszutauschen. Es ist wirklich eine formative Erfahrung im Team und auch in, sagen wir, sich selbst zu bestimmen, wo man was vorgeben kann und wo nicht. Und dann, wenn andere besser ist, was aufzunehmen, da glaube ich unheimlich was dran. Also das ist... als wir damals, wir haben im Lützenberg im relativen Problembereich in Mannheim ein Ruderzentrum installiert. Hat jeder gesagt, da werden wir keinen Erfolg haben. Ne? Rudern ist eine Randsportart, wo sich Leute wirklich quälen müssen. Da gibt es kein Upside. Und das ist ein Riesenerfolg. So Dinge, sind für mich eine tolle Befriedigung. Und das versuchen wir jetzt auch beim Waldhof. Wir versuchen stark, wir werden es mal in der Zelt bekommen. Aber die Nachwuchsarbeit im Waldhof ist unheimlich wichtig. Weil es auch breiter ist, man mehr Kinder ansprechen kann. Und wir sind bekannt dafür, das haben wir immer gut gemacht und wollen es immer besser machen, den Nachwuchs zu fördern.
Seit 2018 ist SVNs Leutegast Bernd Beetz Präsident von Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim. 2 Jahre länger schon Hauptgeldgeber des Clubs. Was sind Sie? Sind Sie Mäzen?
Ich tue mich schwierig mit diesen Prädikaten. Der Waldhof ist mir, also das ist eine Leidenschaft, die ich schon immer hatte. Und wir haben ja auch keine einfache Vergangenheit. Und ich versuche einfach, den Waldhof besser zu machen und auf eine erfolgreiche Basis zu stellen, wo der Verein einfach weiterhin für die nächsten Jahre prosperiert. Das ist mein Ansatz.
Also sind Sie auch sportlich ein Sanierer?
Also ich versuche, die Rahmenbedingungen so zu stecken, dass sportlicher Erfolg möglich ist. Und das ist meine Vorgehensweise, ja.
Gucken Sie gerne auf die zurückliegende Saison?
Die habe ich abgehakt.
Ich muss es leider nochmal, damit es die Hörer auch wissen, ansprechen. Dritte Liga, abgelaufener Platz oder Platz am Ende der Saison war der 16. Zu wenig, oder?
Ganz klar zu wenig.
Wollten Sie da schon aufsteigen?
Wir wollten oben mitspielen, das haben wir nicht geschafft.
Das heißt, nächster Anlauf jetzt mit der neuen Saison.
Wir wollen dieses Jahr besser spielen als letztes Jahr.
Na gut, das wäre auch Platz 15. Das wäre wahrscheinlich aber auch zu wenig.
Nein, wir werden uns ordentlich anstrengen und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen.
Jetzt ist es, glaube ich, im Sport ein bisschen ungefilterter und direkter, was man an Kritik entgegengeknallt bekommt teilweise. Weil der Fan halt voller Emotionen steckt. Es gibt von Waldhof Ultras den Vorwurf, dass die Kontinuität fehlt. In einem offenen Brief ist von Inkompetenz und planlosem Handeln die Rede, weil sie ihrem Sohn Christian die Verantwortung überschrieben haben. Die Fans fordern, dass sie sozusagen aus ihrer passiven Rolle wieder heraustreten und als Präsident wieder aktiv das Ruder in die Hand nehmen. Was machen Sie mit solchen Äußerungen?
Ja, erstmal sind wir ein Verein, der sehr stark über die sich über die Fanbase definiert. Und das ist eine Sache, die uns stark macht. Wir sind die Nummer 1 Sportverein in Mannheim. Wir haben dieses Jahr 250.000 Menschen im Stadion gehabt. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich 300.000 sein. Und dass da gewisse Emotionen zutage treten, ist ganz klar. Und Sie haben recht, gerade im Fußball kommen direkt Dinge auf einem zu. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, also ich bin immer offen für Gespräche und Kritik. Aber einige Dinge, die da hochgespült worden sind, sind einfach durch eine sehr falsche Berichterstattung entstanden. Also da wurde von einer Postille in Mannheim behauptet, mein Sohn würde die Einfluss nehmen auf die Mannschaftsausstellung. Kompletter Unsinn.
Ja, ich habe jetzt nur den offenen Brief sozusagen aus der Fanszene.
Ja, das basiert da drauf. Mhm. Da gibt es auch Medien, die einfach bewusst die Unwahrheit sagen. Und dann baut sich dann sowas auf, was gar nicht da ist. Also das ist jetzt vom Faktischen, was Sie eben aufgerufen haben. Das ist einfach eine Lüge. Das stimmt so nicht. Niemals haben ich oder mein Sohn jemals auf die Mannschaftsausstellung irgendwie Einfluss genommen. Aber das gibt so einen Lokalreporter, der das eben hämmert und immer wieder hämmert, weil er weiß, wir können uns dagegen nicht wehren. Wenn wir uns dagegen wehren, dann greifen wir die Meinungsfreiheit ein. Mhm. Sie kennen das Spiel, Sie sind ein Medienmann. Darum haben wir auch nicht uns groß, können wir uns nicht groß wehren. Aber es ist Unsinn, es stimmt nicht. Natürlich, eins muss man akzeptieren, die Leistung war nicht adäquat. Okay? Jetzt auch für mich. Also
haben Sie schon zum Ausdruck gebracht.
Also ja. Auch, sag mal, ich schaffe immer die Voraussetzung, auch finanziell, dass der Rahmen da ist, dass man Erfolg haben kann. Und wenn der nicht so kommt, ist man frustriert. Da war ich auch frustriert. Also daher kann ich diesen Ansatz schon verstehen. Aber wir gehen in den Dialog. Wir tauschen uns auch immer aus mit den Fans. Und wir hoffen, dass wir eine bessere Saison spielen. Und Erfolg ist immer die beste Medizin, Dinge besser werden zu lassen. Und da stehen wir im Moment.
Und dass man Fans und Mannschaft in einem sozusagen auf einer Linie Richtung Erfolg bringt, das wäre wahrscheinlich so das Geheimrezept, dass man da eine gute Stimmung hat.
Ja, also ich glaube, das kriegen wir auch hin. Also wenn Sie im Fußball ist nichts geradlinig. Nehmen Sie mal Bielefeld, habt da sehr gute Bekannte dort. Vor 15 Monaten wollten die Alm abfackeln. Da wollten sie jeden rausschmeißen, vom Trainer, von der Mannschaft. Und nach 15 Monaten sind die absolut die Himmelstürmer. Mhm. Also diese Idee, dass es gerade im Fußball so eine klare, lineare Entwicklung gibt, das ist Unsinn. Das sind auch Bewegungen, da muss Austausch da sein und dann rütteln es mal und dann muss man eben gucken, dass der Korridor stimmt, ne? Aber die Linie wird es nie geben.
Von 1983 bis 1990 spielte der SV Waldhof Mannheim erstklassigen Fußball. Die Bundesliga-Zeit war etwa auch geprägt, ich habe eben schon Spielernamen genannt, durch den Trainer Klaus Schlappner. Bernd Beetz ist weiter zu Gast in SWRs Leute, der heutige Waldhof-Präsident. Wo würden Sie Ihren Verein irgendwann gerne mal wiedersehen?
Immer weiter nach oben.
Sie sind da überraschend unkonkret. Also wenn es um das Saisonziel für die nächste Saison geht, sagen Sie, besser als Platz 16 in der abgelaufenen Saison. Weil man diese Vorgaben, diese Ziele Ihnen dann halt auch gerne vorhält, wenn man es nicht erreicht?
Natürlich. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass man da schon ein bisschen bewusster sein muss. Und es ist auch so, jede Saison ist relativ unberechenbar. Schauen Sie mal letzte Saison an. Sandhausen war zwei Drittel der Saison Tabellenführer. Jeder dachte, die steigen auf, dann steigen sie ab. Also das sind so Umwegpläne, gerade in der dritten Liga, die extrem eng ist, dass es bei Prognosen echt schwer ist. Was wir versuchen ist, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen, darauf aufzubauen und einfach erfolgreich zu spielen. Wir haben einige Elemente, die gut waren, einige Elemente, die verbesserungswürdig sind. Die haben wir jetzt versucht, jetzt theoretisch praktisch abzustellen und gehen jetzt dann wirklich ein bisschen gestärkt und optimistisch in die neue Saison.
Aber so Fans wollen ja auch besänftigt werden, vielleicht eine Vorgabe bekommen, wenn sie denen sagen, auch wir wollen mal weiter nach oben und besser als Platz 16, reicht das?
Ich denke schon.
Ist der Waldhof-Fan realistisch genug? Also in vielen Vereinen ist es so, dreimal gewonnen, dann träumt man von der Champions League, dreimal verloren, ist man dem Abstieg ganz nah?
Ja, ich glaube im Waldhof, wir sind ein bisschen anders. Wir haben schon viel leiden müssen in der Vergangenheit. Also wir hatten schon sehr, sehr schwere Zeiten. Und Sie haben gerade angesprochen, die erfolgreichste Zeit, die wir als Verein hatten. Aber darf auch nicht übersehen, der Waldhof hat nie richtig, sag mal, Wasser um den Kiel bekommen, was jetzt wirtschaftliche Dinge anbelangt. Mhm. Okay. Die Sponsorenfreundlichkeit in Mannheim ist extrem limitiert. Also geringer als in Bocholt. und da, sag mal, da sich wirklich strukturell gut aufzustellen, ist nicht einfach. Das versuche ich jetzt. Habe natürlich jetzt die ganzen Jahre das meistens selbst geschultert. Aber das ist für einen Verein nicht ganz so einfach. Und da versuchen wir einfach durch den Erfolg, den wir auch jetzt mit den Zuschauern haben, eben weiter auszubauen.
Jetzt ist der SV Waldhof nicht der einzige Club in der Rhein-Neckar-Region. Sie hatten den SV Sandhausen gerade schon erwähnt, aus der dritten Liga abgestiegen. Es gibt aber auch noch die TSG Hoffenheim. Die spielt, da kommt richtiger Anruf noch rein. Die TSG Hoffenheim spielt erstklassig. Was hat denn Ihr Verein, was die anderen nicht haben in der Region?
Wesentlich mehr. Wir haben eine Riesentradition. Wir sind extrem stark im Nachwuchsbereich. Wir leben ja aus dem Norden Mannheims raus in die Gegend. Und das ist auch für mich ist es nicht nur Fußball, es ist auch Heimatgefühl. Ich bin in Mannheim aufgewachsen, meine ganze Kindheit dort verbracht. Also ich trage den Kurpfalz im Herzen sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Darüber definieren wir uns, über unsere Tradition, das Leben in Mannheim, einfach einen Verein zu haben, der das projiziert und für die Menschen darstellt. Und da haben wir, glaube ich, einen großen Unterschied zu den Vereinen, die Sie gerade angesprochen haben.
Ich spreche nochmal die Hoffenheimer an. Die sind natürlich dann auf der Überholspur an Ihnen in den vergangenen Jahren vorbeigeschossen oder Jahrzehnten jetzt schon. Wie verärgert lässt Sie das dastehen?
Überhaupt nicht verärgert. Wir gönnen jedem den Erfolg. Und ich persönlich schätze Herrn Hopp extrem. Dietmar Hopp ist ein Segen für unsere Region. Ist ein Glücksfall für die ganze Region. Und ich wünsche dem der TSG nur großen Erfolg.
Was ist die TSG für Sie als Verein? Lokalrivale, Erzfeind, Vorbild?
Es ist ein Rivale in der Region.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen aus der SW1-Hörerschaft. Rainer hat sich gemeldet und prognostiziert, auch Sie werden mit der Galeria-Sanierung scheitern. Sind wir wieder beim Himmelfahrtskommando, was wir eben hatten. Das ist auch immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl so, dass man es vielleicht Menschen nicht gönnt? Ist es Neid?
Ja, nicht gönnen, glaube ich, ist ein bisschen, gerade in Deutschland, eine relativ weit verbreitete Tugend. Aber schauen wir mal.
Aber ich meine, da hätte ja dann auch wirklich jeder was von. Also wenn man zumindest Innenstadtgänger ist und gerne einkaufen geht, wenn solche Häuser erhalten bleiben, muss man ja auch einfach sagen.
Natürlich, es ist ein Rückgrat der Innenstadt. Natürlich, wenn wir erfolgreich werden, stärkt das alle Innenstädte. Das ist ein ganz klares Faktor.
Aber ist halt auch noch ein Weg zu gehen.
Absolut.
Jetzt gibt es Überlegungen, und auch Pläne bei Ihnen, dass Sie sozusagen andere Marken mit anderen Häusern in die Galeria-Filialen reinholen?
Was meinen Sie
denn? Decathlon damit? Zum Beispiel?
Ja, ach so. Ja, wir haben natürlich der Anspruch eines Warenhauses muss sein, mit dem Zeitgeist zu gehen. Also immer wieder Marken reinzunehmen, die populär sind, und wenn sie nicht mehr populär sind, zum anderen zu gehen. So. Und das ist Teil dieser dieser Routine. Dann nehmen wir andere mit rein. Wir haben auch teilweise unsere Lebensmittel und Gastronomie verbessert, versuchen in allen Bereichen uns zu verbessern. Jetzt haben wir natürlich auch ganz wesentliche Kategorien, wo wir absoluter Marktführer sind in Deutschland. Wäsche, Koffer und so weiter. Und die werden wir entsprechend auch ganz bewusst stärken. Wir gehen also wesentlich stärker auf kategoriebetonte Fokussierung im Marketing.
Also da, wo man selber nicht so stark ist, holt man sich halt einen starken Partner.
Ja.
Sie sind jemand, das habe ich während der Sendung gemerkt, der auch polarisiert. Sie wissen es wahrscheinlich auch selber, wenn wir über das Thema Trump sprechen, dann gibt es viele Zusendungen. Da hat zum Beispiel mit Matthias Fuchs geschrieben, wenn Donald oder dass Donald Trump den Nahen Osten als erster befriedet, das hält er für aberwitzig. Keiner wird das jemals schaffen. Sie gehen recht neutral mit dem Mann dann doch um, mit Donald Trump.
Also ich wundere mich immer, dass wie klug Leute sind, dass sie alle so bestimmen können. Ich würde mal so sagen, es ist ein demokratisch gewählter Präsident der Vereinigten Staaten. Und die Amerikaner haben ihn gewählt und stehen hinter ihm. Und ich glaube, das ist zu respektieren. Natürlich kann jeder seine eigene Meinung dazu äußern. Aber er ist ein wesentlicher Faktor in Amerika. Und man sieht ja auch, dass die Demokraten nicht in der Lage sind, ein Gegengewicht aufzubauen. Und ein Mann bestimmt ist, was in Amerika läuft. Und das muss man entsprechend auch anerkennen. Jetzt irgendwelche Urteile über ihn zu fällen, ja, steht jedem persönlich frei. Aber ich glaube immer noch an den Spruch von Churchill, die Amerikaner machen viel verkehrt und am Ende alles richtig. Ich glaube, dass Amerika da auch sehr gut rauskommen wird.
Alles richtig machen, bringt uns die Überleitung zum Sport. Gerhard hat geschrieben, er ist selber Fan von 1860 München, schreibt, 10 Vereine aus der dritten Liga wollen aufsteigen. Das zeigt schon, was Sie da für ein dickes Brett zu bohren haben, wenn Sie auch mit aufsteigen wollen. Sie wollen ja nur besser sein als letztes Jahr. Entschuldigung, hatte ich Ihnen fast was unterstellt. Aber es ist schon eine schwere Liga.
Es ist eine unheimlich schwere Liga. Aber wir nehmen den Kampf an. Und wir glauben, dass wir dieses Jahr erfolgreicher sein werden als letztes Jahr.
Das haben Sie sehr diplomatisch gesagt. Vielen Dank fürs Kommen, Bernd Beetz. Alles Gute in allen Bereichen. Schönen Tag noch.
Ich danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.